Diese Predigt ist für Leute über 40. Tja, es ist für manche von euch jetzt eine Enttäuschung, aber das hat etwas damit zu tun, zumindest in meiner Beobachtung, dass wir ab etwa 40 Jahren uns anfangen, für geschichtliche Zusammenhänge zu interessieren. Und es geht heute um Langzeitfolgen. Es geht heute darum, was Schuld über Generationen an Wirkungen hat, an Nebenwirkungen und Risiken. Es geht also nicht um eigene Schuld, sondern um Fremde. Also du kannst dich schon mal entspannen, ne? Wenn du jetzt Angst hattest, es geht irgendwie um das Thema Sünde, dann musst du ein schlechtes Gewissen haben oder so. Es geht um die Schuld anderer. Und es geht darum, was sie für Auswirkungen auf uns hat. Was sie langfristig für Auswirkungen hat. Und meine, wenn ich die Predigt zusammenfassen sollte in einen Satz, würde ich sagen, Schuld gewinnt da eine ungeheure Macht, wo Schweigen und Verdrängung wirken. Und das möchte ich aufzeigen. Und das Ziel dieser Predigt ist, dich zu ermutigen, dass du das Schweigen brichst und dass du Schuld auch anderer nicht wegdrängst und wegschiebst, weil es dich krank machen kann und weil es dich in ein System führt, was krank macht. Und das möchte ich belegen. Ich möchte das zunächst einmal belegen, an 2. Samuel 13. 2. Samuel 13, das werde ich jetzt nicht vorlesen, sondern euch erzählen. Das ist eine tragische Geschichte aus dem Königshaus David. David hat mehrere Frauen und von diesen mehreren Frauen hat er verschiedene Kinder geboren und einer davon, den sieht er als seinen Thronfolger und sein Lieblingskind, Amnon. Und er wünscht sich, dass der mal den Thron besteigt nach ihm. Amnon selber wird uns geschildert als ein charakterschwacher Mann, der eine Vergewaltigung begeht an seiner Halbschwester Tamar. Er fädelt das ganz perfide ein. Er fädelt das so ein, dass David in gewisser Weise sein Vater also zum Mittäter wird in dieser Situation. Nicht wirklich zu einem Mittäter, aber er bezieht ihn so mit ein, dass sozusagen so die Schlinge der Schuld sich auch zumindest gefühlt um Davids Hals legt. Das Erstaunliche passiert eigentlich nach dieser Tat. Seine Halbschwester versucht ihn mit allen Mitteln von diesem Geschehen abzubringen, von der Vergewaltigung abzubringen und bittet ihn da anschließend wenigstens in Erwägung zu ziehen, sie zu heiraten. Was zwar in Israel damals nur unter Ausnahme möglich war, eine Halbschwester zu heiraten, aber was der einzige Weg war, dass Tamars Ehre nicht für ihr Leben lang beschädigt ist. Amnon, von dem wird berichtet, dass er nach dieser Tat Abscheu empfindet für Tamar, er wirft sie raus. Und das, was danach passiert im Königshaus David, ist ein Zeichen, was Schuld machen kann mit Menschen. David wird uns geschildert als König, der, weil er Amnon so liebt, beide Augen zudrückt und sich über diesen Vorwurf oder über diesen Vorfall erschüttert ist, aber Amnon in keiner Weise zur Rechenschaft zieht für das, was dort passiert ist. Er stellt sich nicht schützend vor seine Tochter oder versucht, ihre Ehre wiederherzustellen, sondern er lässt die Dinge sich selbst regeln. Und dieses sich selbst die Dinge regeln lassen, diese Verdrängung, die bei David einsetzt, vielleicht auch, weil er selber an dieser Stelle eine Achillesferse hatte, vielleicht hat ihn das auch bewogen, an dieser Stelle über dieses sexuelle Vergehen hinwegzusehen. Und so wird David zu einem stillen Mittäter der Ereignisse, die danach passieren. Absalom, sein anderer Sohn und direkter Bruder von Tamar, nimmt seine Schwester in sein Haus auf und sorgt dafür, dass sie zumindest einen Schutzraum, den ihr der König, der Vater, verweigert hat, bekommt. Zwei Jahre später übt Absalom Rache an Amnon und tötet ihn. Es hat einen direkten Zusammenhang mit dem Nichthandeln von David, mit der Verdrängung und dem Schweigen. Die weiteren Folgen sind später ein Putsch, ein zunächst erfolgreicher Putsch, eine öffentliche Beschämung von David. Und erst sehr viel später wird Davids Ehre wiederhergestellt, als er sich vor Gott beugt. Es ist eine Geschichte aus einem familiären Kontext, die uns in der Bibel beschrieben ist. Die Bibel ist darin ja unglaublich, dass sie ihre Helden, auch David, nicht versucht, gut aussehen zu lassen, sondern in aller Tragweite schildert, wozu Menschen fähig sind und was die Konsequenzen aus diesem Geschehen sind. Also sie beschönigt es nicht, dass, wie wir Menschen handeln können. Und ich glaube, dass Schweigen und Verdrängung ein Mechanismus sind, der uns nahe liegt, weil Schuld immer auch etwas mit Scham und Ehrverletzung zu tun hat und dass Menschen dazu tendieren, dass sie aus Scham dann über Dinge nicht reden und versuchen, das an die Seite zu schieben und zu verdrängen. Und ich glaube, dass damit ein negativer Mechanismus losgetreten wird. Ich habe ein Beispiel aus meiner Familie dazu. Meine Großmutter ist uneheliches Kind gewesen und hat darunter ihr Leben lang gelitten. Ich wusste das nicht, aber was ich sehr wohl mitkriegte schon als Kind war, dass es Tabuthemen gab, und zwar sehr starke. Also über die Vergangenheit wurde nicht geredet. Man durfte sozusagen über bestimmte Familienthemen nicht reden. Das war irgendwie, dann wurde die Stimme leiser, dann wurde geflüstert, das wurde so schweigend. Obwohl sie keinerlei Schuld ja an einer solchen Situation trug, als uneheliches Kind der damaligen Zeit war man gebrandmarkt. Und sie trug das weiter, letztlich durch ihre Scham und ihr Schweigen. Also sie ist in diesem System, hat sie selber mitgemacht und meine Eltern letztlich auch mitgemacht. So lief das dann. Die Vergangenheit war sozusagen ein Minenfeld. Ein neutestamentliches Beispiel, bevor ich sozusagen zur Zeitgeschichte komme, also zu unserer Generation. Aus Matthäus 23, wie Jesus über solche Phänomene spricht. Wehe euch, Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, ihr baut den Propheten wunderschöne Grabmäler und schmückt die Gräber der Gerechten. Und ihr sagt, hätten wir zur Zeit unserer Vorväter gelebt, wir hätten uns nicht daran beteiligt, die Propheten umzubringen. Damit gebt ihr selbst zu, dass ihr von Prophetenmördern abstammt. Macht nur das Maß eurer Väter voll. Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr der Höllenstrafe entgehen? Hört gut zu. Ich werde euch Propheten, weise Männer und echte Gesetzeslehrer schicken. Ihr werdet einige von ihnen töten, andere ans Kreuz bringen, wieder andere in euren Synagogen auspeitschen und von Stadt zu Stadt verfolgen. So stellt ihr euch in eine Reihe mit euren Vorfahren und werdet zur Rechenschaft gezogen für die Ermordung aller Gerechten. So hart redet Jesus nur mit Frommen. Das ist immer das Unangenehme. Jesus sagt, die Tatsache, dass ihr überheblich über die Vergangenheit redet und sozusagen sagt, das könnte uns nicht passiert sein. In solche Schuld würden wir uns nicht verstricken. So wie die Generationen vor uns das und das gemacht haben, gut, dass wir jetzt weiter sind oder besser sind. Da sagt Jesus, das ist ein fatales Denken. Es ist ein Verdrängungsdenken. Es ist ein Denken, das ausklammert, wozu wir Menschen fähig sind. Es ist nicht ein Bejahen und Ernstnehmen der Situation. Jesus macht die Gesetzeslehrer zu seiner Zeit nicht verantwortlich für die Schuld der Vorfahren. Aber er stellt einen Zusammenhang her zwischen dem, wie die Gesetzeslehrer seiner Zeit denken und dem, wie sie handeln werden. Sie entstammen dem gleichen Denken, sie entstammen dem gleichen System und sie ignorieren die Macht der Schuld und Sünde. Und so, sagt Jesus, werden ihre Taten später, zu einem späteren Zeitpunkt zeigen, wie es um ihr Herz bestellt ist. Und sie werden in die Fußtapfen ihrer Vorväter treten, ohne dass sie das wollten oder gedacht hätten. Und sie fühlen sich völlig im Recht in dem, was sie tun. Und das, was Jesus hier ankündigt, hört zu, ich werde euch Propheten, weise Männer und echte Gesetzeslehrer schicken. Und ihr werdet einige von ihnen töten, andere ans Kreuz bringen und wieder andere in den Synagogen auspeitschen. Das ist genau das, was mit der ersten Jüngergeneration, mit den Aposteln passiert ist. Jesus kündigt an, was durch diese Generation passieren wird. Und das, von dem sie gesagt haben, das könnte uns nicht passieren, genau das fällt auf sie selbst zurück. Und Gott zieht sie zur Rechenschaft für ihr Handeln. Wenn ich jetzt in die Zeitgeschichte hineinschaue, dann geht es mir besonders um die Aufarbeitung der Nazizeit. Und ich möchte dafür aus Friedberg zitieren, was in Friedberg passierte. Im Anschluss an die Pogromnacht im November 1938 kam es in den Mittagsstunden des 10. November 1938 zu massiven Gewaltakten und Übergriffen auf die jüdischen Bürger der Stadt Friedberg. Friedberger Bürger, Angehörige der SA, Geschäftsleute, Jugendliche und Kinder aus der Hitlerjugend und Jungvolk prügelten Juden durch die Straßen, stürmten und plünderten deren Wohnungen und Läden, verwüsteten die Synagoge und steckten sie in Brand. Große Teile der Bevölkerung und der Polizei schauten diesem Pogrom tatenlos zu. Manche feuerten die Brandstifter auch an. In Friedberg haben immer etwa 300 bis 500 Juden gelebt. In der Nazi-Zeit, in der NS-Zeit zwischen 1933 und 1945 sind von diesen Juden 137 ums Leben gekommen. Also von den, ich glaube, damals lebten hier etwa 300. Viele sind weggezogen. Die letzte Deportation 1942 von 60 Juden war der Sammeltreffpunkt in der heutigen Augustinerschule in der Turnhalle. Ich glaube, dass die Aufarbeitung, es betraf nicht nur Juden, das ist mir völlig klar, es betraf auch Sinti und Roma, es betraf Abweichler politischer Art, es betraf Homosexuelle, es betraf alle möglichen Gruppen, was die Nazi-Diktatur angerichtet hat. Die öffentliche Aufarbeitung ist meines Erachtens, aber das ist meine persönliche Einschätzung, ist in Deutschland relativ gut gelungen. Und im Moment boomt die familiäre Aufarbeitung. Die Bücher von Sabine Bode sind Bestseller. Viele Menschen beschäftigen sich damit, weil sie merken, dass die letzten Zeitzeugen, die letzte Generation der Zeitzeugen jetzt noch zu befragen ist und dann nicht mehr. Wenn die Täter schweigen, reden die Enkel über das Geschehen, über das Grauen. Und ich glaube, dass wir, so wie Gott das auch in Exodus 20, 2. Mose 5 beschreibt, dass Gott bis zur dritten und vierten Generation Nachwirkungen des Geschehens zulässt. Ich glaube, dass das ganz normale Vorgänge sind, die Gott beschreibt. 2. Mose 5, ich werde das mal gerade euch zitieren. Ja, 2. Mose 20, Vers 5, so, Entschuldigung. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über tausende von Generationen hin. Das heißt, mir geht es jetzt nicht darum, dass wir das mathematisch aufrechnen. Segens- und Fluchlinien oder Ähnliches. Mir geht es auch nicht darum, dass wir über Vorfahrensschuld in der Weise reden, dass wir meinen, wir müssten für die Schuld anderer in irgendeiner Weise büßen oder um Vergebung bitten. Jeder wird für seine eigene Schuld vor Gott treten und seine eigene Schuld vor Gott verantworten müssen, wenn er nicht Jesus als seinen Anwalt hat. Aber mir geht es darum, und so verstehe ich Exodus 20, dass es natürliche Auswirkungen von Verfehlungen gegen den Willen Gottes gibt. Je stärker diese Verfehlungen sind, desto stärker auch die Auswirkungen. Und das bedeutet, dass die Kinder und die Enkel und die Urenkel noch etwas von der Schuld mittragen, von den Konsequenzen der Schuld mittragen. Und in unserem Land, würde ich sagen, waren das besonders, dass wir Erben von Scham, von Tabus, von Schweigen geworden sind. Und so etwas ist, das habe ich ja auch an meiner eigenen Familie gezeigt vorhin, so etwas ist systemrelevant, das ist krankmachend, das hat etwas damit zu tun, wie Familien aufgestellt sind. Wenn es Kapitel in der Geschichte einer Familie gibt, über die man nicht reden darf, weil sie zu schrecklich sind, egal ob jemand Täter, Opfer oder Mittäter oder Mitläufer gewesen ist, so etwas macht krank und es hinterlässt Spuren. Und es hinterlässt nicht nur bei der Generation selbst Spuren, sondern auch noch in den Generationen danach. Und ein wichtiges Merkmal in Deutschland, in den familiären Strukturen, ist ja sehr verständlich, ist das Schweigen und die Verdrängung gewesen. Ob es nationale Folgen gibt für Deutschland aufgrund der Geschehnisse im Dritten Reich, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ein wenig irritierend finde ich es schon, dass Deutschland als eines der wohlhabendsten und Länder mit der höchsten Lebensqualität die niedrigste Geburtenrate oder die geringste Kinderrate der Welt hat. Ich weiß nicht, ob es da Zusammenhänge gibt, aber ganz erschließt sich mir dieser Zusammenhang nicht, warum ein Land, dem es so gut geht, so wenig Mut zu Kindern oder so wenig Bejahung für Kinder hat. Also, wichtig, Schuld vererbt sich nicht. Das heißt, selbst wenn deine Vorfahren schuldig geworden sind, dann trägst du nicht deren Schuld und du musst auch nicht um Vergebung bitten für deren Schuld. Aber ich glaube, dass wir dennoch in ein System hineingeboren werden und das können wir am besten vielleicht verstehen, wenn wir uns das vor Augen führen, was die Bibel unter Erbsünde versteht. Manche Menschen glauben, dass Erbsünde bedeutet, dass ich unfreiwillig sozusagen schon Sünde übertragen bekomme, also sie sozusagen erbe. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, so wie ein Kind schon manchmal im Mutterleib und in den ersten Kinderjahren in eine Familie hineingeboren wird und das, was in der Familie geht und was nicht geht, schon spürt, ohne dass es irgendwie kommuniziert wird und in dieses System hineingeboren wird, so glaube ich, dass ein Mensch, der heute das Licht der Welt erblickt, auch in ein System, in ein krankmachendes System hineingeboren wird. Und dass er, weil er in ein krankmachendes System hineingeboren wird, er auch Teil dieses Systems wird und einen Hang zum Schlechten, zum Destruktiven mitbekommt. Dass er lernt, um sich selber zu kreisen und dass er lernt, Gott nicht im Mittelpunkt seines Lebens zu haben. Und Gott zieht auch im Neuen Testament Menschen nur zur Verantwortung für das, was sie selber getan haben. Das heißt, sie sind in ein sündiges System hineingeboren, aber in dem Moment, in dem sie selber schuldig werden, müssen sie sich für das verantworten, was sie tun. So verstehe ich Erbsünde, also Schuld vererbt sich nicht, aber jeder muss für das gerade stehen, was er tut. Und mir geht es um diese krankmachenden Systeme. Und ich möchte die Befreiung aus dieser Falle mit ein paar Worten skizzieren. Wie ich glaube, wie wir damit umgehen können, wenn wir von fremder Schuld betroffen sind. Erstens, ich glaube, dass es ein gesundes Interesse an Vergangenheit gibt und ein gesundes Maß auch an Nachforschung über krankmachende Geschehnisse in der Familie. Ich glaube, dass das gesund ist, nachzufragen, zu hören, sich erzählen zu lassen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir über geschehenes Unrecht reden und nicht schweigen. Schweigen macht kaputt. Verdrängung macht kaputt. Es macht krank. Es führt Schlechtes nach sich. Und ich glaube, dass dieses Reden ohne Anklage oder Überheblichkeit passieren muss. Es muss in dem Wissen geschehen, dass wir selber an der Stelle unserer Vorfahren vielleicht genauso gehandelt hätten. Es ist erschreckend zu sehen, dass auch Freikirchen, in Freikirchen der Nationalsozialismus nicht als Gefahr erkannt wurde, zumindest nicht überwiegend. Ganz viele haben sich weggeduckt und haben gesagt, lass die da oben mal machen, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ich glaube, dass dieses uns könnte das genauso passiert sein, auch etwas damit zu tun hat, Vater und Mutter zu ehren und sich nicht überheblich über die Generationen zu stellen, die vor uns Entscheidungen treffen mussten und die sie schlecht getroffen haben. Und dann, glaube ich, gibt es ein gesundes Lossagen, sich lossagen von krankmachenden Strukturen und von krankmachenden Systemen. Wenn ich etwas erkenne, was krank macht darin, was ich sozusagen Folgen, die ich geerbt habe aus fremder Schuld, dann darf ich mich auch davon lossagen, dass ich das nicht mehr weiter transportieren will. Dieses Schweigen, diese Verdrängung oder was immer davor gefallen ist. Und dann glaube ich, dass wir aufgefordert sind, auch durch die Geschehnisse in unserem Land im Besonderen, dem Antisemitismus zu wehren. Es ist erstaunlich, dass, und das kann ich nur auch wiederum geistlich begreifen, dass es immer wieder Antisemitismus weltweit gibt. Und der Nationalsozialismus war darin nur das stärkste Feuer. Es gab beispielsweise 1349 zur Zeit der Pest in Deutschland und dann auch in Friedberg eine komplette Ausrottung der Juden in Friedberg. Das heißt, es gibt eine Wurzel im Menschen, die gegen Gott handeln möchte oder die zum Bösen hingezogen ist. Und daraus kommen antisemitische Gedanken. Und ich glaube, dass wir dem wehren müssen, dass wir darauf achten müssen. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt überall Antisemitismus wittere, wo jemand irgendwie sich kritisch zur Israels Politik äußert oder ähnliches. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine, dass es gefährliches Gedankengut gibt an der Stelle und was uns immer wieder begegnet. Es begegnet uns auch heute noch bei den Ewiggestrigen in Deutschland. Es begegnet uns auch neu durch Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und manchmal uns sagen, so habe ich das schon in Gesprächen gesagt bekommen, Hitler war doch ein Supermann, hat doch die Juden umgebracht. Das heißt, wir sind aufgefordert, an dieser Stelle Gottes Volk zu achten und zu ehren, glaube ich. Und dann auch Versöhnung zu stiften. Es gibt Gemeinden, die da ganz kreativ geworden sind und die sind manche Wegstrecke, die Menschen in Leid gehen mussten und für das sie sich ihre Vorfahren verantwortlich waren, diese Todesmärsche zum Ende des Zweiten Weltkriegs und sind diese Märsche gegangen, um Versöhnung zu stiften. Und ich glaube, dass wir da auch kreativ sein können, wenn wir merken, dass wir an der Stelle unserer Vorfahren auch wieder Versöhnung zu stiften haben. Wie geht es in Bezug auf die beiden genannten weiter bei David? Bei David, ich hatte diese familiäre Geschichte von ihm berichtet, bei David wird zu dem Zeitpunkt, als er fliehen muss, wird er noch einmal beschämt von jemand aus der feindlichen Familie und seine Leute sagen, ob sie diesem Mann das Maul verbieten sollen und dann sagt David, nein, lass das geschehen. Das, was dieser Mann sagt und ausspricht über mich, das muss ich jetzt ertragen, weil das ist Gottes Reden an mich. Gott demütigt mich und dann merken wir, wie Gott David wieder erhöht. Er beugt sich unter die Schuld, die er selber mit auch verursacht hat. Und in Bezug auf uns selbst und unsere Generation rufe ich das noch einmal ins Gedächtnis, wie Gottes Mathematik funktioniert, die man nicht sozusagen voneinander abziehen kann irgendwie. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote folgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue. Und das über Tausende von Generationen. Hier merken wir, dass es nie Gottes Absicht ist, uns klein zu halten und zu demütigen. Oder zu sagen, beschäftige dich mit der Vergangenheit, damit du sozusagen geknechtet durchs Leben gehst und immer denkst, ich habe ja Schuld auf mich geladen. Sondern Gottes Wunsch, das merken wir hier in dieser Gegenüberstellung bis in die dritte und vierte Generation und bis in die tausendste Generation auf der anderen Seite. Wir merken, wie Gottes Herz schlägt. Sein Wunsch ist, dass Menschen in seinem Segen unterwegs sein können. Und wenn du mit ihm lebst, wird das Auswirkungen haben, segensvolle Auswirkungen haben für die Generationen, die nach dir kommen. Das ist Gottes Absicht. Amen.